Lukas 21, Vers 37. Ich möchte zu Beginn einen Brief vorlesen. Einen Brief von der Jordan Management Beratung an Jesus, den Sohn des Josef. Sehr geehrter Herr Jesus, danke, dass Sie uns die Lebensläufe der 12 Männer, die Sie für Leiterschaftspositionen in Ihrer neuen Organisation ausgewählt haben, zugeschickt haben. Alle von Ihnen haben unsere Tests durchlaufen. Wir haben die Resultate nicht nur einer Computeranalyse unterzogen, sondern wir haben jeden der Kandidaten auch persönlich interviewt, gemeinsam mit unseren Psychologen und Berufsberatern. Es ist die einhellige Meinung unserer Fachleute, dass es den meisten ihrer Kandidaten an dem richtigen Hintergrund, der Ausbildung und den Berufsfähigkeiten für die Art ihres Unternehmens mangelt. Sie haben kein Teamkonzept. Simon Petrus ist emotional nicht stabil und hat Zornausbrüche. Andreas hat absolut keine Leiterqualitäten. Die zwei Brüder Jakobus und Johannes stellen ihre eigenen Interessen über die Unternehmensloyalität. Thomas zeigt eine skeptische Einstellung, welche die Unternehmensmoral untergraben könnte. Matthäus steht im Schwarzbuch des Jerusalemer Unternehmerverbandes. Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddäus, haben definitiv radikale Neigungen und sie haben beide einen hohen Wert auf der manisch-depressiven Testskala. Einer ihrer Kandidaten zeigt jedoch ein großes Potenzial. Er ist ein fähiger Mann mit vielen Ressourcen, er kann gut auf Menschen zugehen, er hat einen scharfen Geschäftssinn, er hat Kontakte zu hohen Personen, er ist hoch motiviert, ambitioniert und verantwortlich. Wir empfehlen Judas Iskariot als Ihren Geschäftsführer und Stellvertreter. Wir werden uns heute Judas anschauen, den Mann, der Jesus verraten hat. Er war ein Mann mit großem Potenzial, vielleicht das größte Potenzial von allen Jüngern. Jesus hat ihm einen riesen Vertrauensvorschuss gegeben und er hat lange um ihn gerungen, hat viel in ihn investiert, aber dann im entscheidenden Moment hat sich Judas doch entschieden, sich gegen Jesus zu stellen. Und wir werden uns heute fragen, wie konnte es dazu kommen? Warum hat der Judas das getan? Und wichtiger für uns, stehen wir vielleicht in der Gefahr, dasselbe zu tun? Und was können wir tun, um uns davor zu schützen, davor zu bewahren? Lass uns im Kapitel 21, Lukas 21, ab Vers 37 lesen. Er, Jesus, lehrte aber des Tages in dem Tempel und des Nachts ging er hinaus und übernachtete auf dem Berg, der Ölberg genannt wird. Das ist der Hügel, der direkt Jerusalem gegenüber liegt, vielleicht so 10, 15 Minuten Fußmarsch darüber. Und das ganze Volk kam früh morgens im Tempel zu ihm, ihn zu hören. Kapitel 22, Vers 1. Es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das Passa genannt wird. Eigentlich war es nur ein Tag, das Passafest, und dann das Fest der ungesäuerten Brote eine Woche lang, aber es hat zusammengehangen und so wird es oft in einem Abendzug genannt. Vers 2. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten das Volk. Den religiösen Leitern der Juden war Jesus ein Dorn im Auge. Die waren eifersüchtig auf ihn. Vers 3. Aber Satan fuhr in Judas mit Beinamen Iskariot, seine Stadt in Juda, der aus der Zahl der 12 war. Und er ging hin und besprach sich mit den hohen Priestern und Hauptleuten, wie er ihn an sie überliefere. Und sie waren erfreut und kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er versprach es und suchte eine Gelegenheit, um ihn ohne Volksauflauf an sie zu überliefern. Nun, wir wissen, dass es Gottes Plan war, dass Jesus für unsere Sünden, die uns von Gott trennen, am Kreuz bezahlen wird, um uns dadurch von unserer Schuld zu befreien. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. damit wer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und wir haben im Lukas-Evangelium gesehen, dass Jesus ganz bestimmt und ganz bewusst ans Kreuz gegangen ist. Das war kein Unfall, das war Gottes Plan vor Grundlegung der Welt, bevor die Welt überhaupt erschaffen hat. Und wir sehen die Bestimmtheit Jesu schon im Kapitel 9 im Lukas-Evangelium, im Vers 51. Da heißt es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Also Jesus ist ganz bestimmt für uns ans Kreuz gegangen. Und er hat es auch immer wieder angekündigt. Er hatte absolut die Kontrolle. In Lukas 9 hat er weiters gesagt, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Ganz klare Ansage von Jesus. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Ich frage mich, was der Judas gedacht hat, als er diese Worte von Jesus gehört hat. Also es war ganz klar Gottes Plan, dass Jesus für unsere Sünden sterben wird, dass er uns erlösen wird. Aber dann zweitens sehen wir hier auch ein menschliches Element. Es war Gottes Plan, vor Grundlegung der Welt uns durch Jesu Tod am Kreuz zu erlösen, aber als zweites sehen wir Menschen, die diesen Plan ausgeführt haben. Wir sehen hier die Hohenpriester. Wir sehen Judas, der Jesus verraten hat. Ich glaube, Judas musste das nicht tun. Er konnte das tun. Jesus musste gekreuzigt werden, aber Judas musste nicht derjenige sein, der ihn verraten hat. Das war seine Wahl, das war seine eigene Entscheidung. Und wenn ihr hier die Worte nachlest, sehen wir ganz bewusste Entscheidungen von Menschen. Die hohen Priester, die Leiter der Juden, die planten, sie ratschlagten, sie suchten ihn umzubringen, ganz bewusstes, gezieltes menschliches Handeln. Von Judas lesen wir, dass er hinging und er besprach sich mit diesen jüdischen Leitern und er kam mit ihnen überein, Jesus auszuliefern. Und er versprach es und er suchte eine Gelegenheit. Also ganz bewusstes Handeln. Und Gott wird diese Menschen auch dafür verantwortlich halten, für ihre Taten. Im Vers 22, im Kapitel 22, wird Jesus sagen, wehe dem, der ihn überliefert. Also Gott hat die Leute nicht gezwungen, die ihn gekreuzigt haben oder die Jesus gekreuzigt haben, die Jesus verraten haben. Es waren menschliche Entscheidungen und Gott wird sie verantwortlich halten für diese Entscheidungen. Wir sehen ein drittes Element hier und das ist das Wirken des Teufels. Und sehr oft hakt der Teufel in unsere Schwachheiten, in die Schwächen unseres Fleisches ein. In Vers 3, hier im Kapitel 22, lesen wir, dass der Satan in Judas fuhr, dass er Besitz von ihm ergriffen hat. Ich glaube nicht, dass es ein Überfall war, ein satanischer. So Judas als das unschuldige Opfer, nee, Judas hat dem Teufel eine Tür geöffnet in seinem Herzen. Er hatte eine Einladung, er hatte eine offene Tür. Judas hat dem Teufel sein Herz geöffnet, als er sich abgewandt hat in seinem Herzen von Jesus. Und Leute, wir sind dazu angehalten, dem Teufel und Versuchungen in unserem Leben zu widerstehen. In Jakobus 4, Vers 7 heißt es, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen oder ihr, die mir geteilte Herzen habt. Im 2. Korinther lesen wir davon, dass wir jeden gottlosen Gedanken gefangen nehmen sollen unter den Gehorsam von Jesus Christus. Also wir sind berufen, diesen geistlichen Kampf, in dem wir stehen, ob uns das gefällt oder nicht, wir sind berufen, in diesem geistlichen Kampf zu kämpfen. Schlechte Gedanken, wenn sie hochkommen, Einhalt zu gebieten und zu stoppen. Wir sind berufen, dem Teufel und Versuchungen zu widerstehen, sündigen Impulsen in uns. Wir sind dazu angehalten, dass wir uns Gott nahen, in unser Herz ihm hinhalten, in unseren Gedanken ihm nahen, im Gebet, indem wir Bibel lesen, stille Zeit mit ihm verbringen, jeden Tag, indem wir zusammenkommen zum Gottesdienst, das Zusammenkommen nicht vernachlässigen. Wir sind aufgefordert, dass wir uns der Herrschaft von Jesus unterwerfen und dass wir Buße tun, dass wir bekennen, wenn wir gesündigt haben, dass wir unsere Hände und unsere Herzen reinigen. Wir müssen diesen geistlichen Kampf nicht aus eigener Kraft kämpfen, rein menschlicher Kraft. Nee, Gott hat uns einen Beistand verheißen. 1. Korinther 10 heißt es, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch einen Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Im Epheserbrief, Kapitel 6, sagt uns der Herr, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Also Gott hat uns Ressourcen gegeben, damit wir unsere sündigen Impulse, diese sündigen Gedanken, diesen Angriffen, diesen Versuchungen widerstehen können. Gott hat uns Vergebung geschenkt, wenn wir fallen, dass wir mit unseren Sünden umgehen können. Und die Hausaufgabe ist, dass ihr mal nachlest, welche Ressourcen uns Gott gegeben hat im Epheserbrief, Kapitel 10. Ja, Kapitel 6, Abvers 10, will ich sagen. Und wisst ihr was, lasst uns mal gemeinsam lesen. Ich weiß, das mit den Hausaufgaben funktioniert meistens nicht so. Wer nicht überprüft, ist ein Motivationsproblem. Also lasst uns das zusammen lesen. Epheser 6, Abvers 10. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. Und was ist jetzt diese Waffenrüstung? Was sind diese geistlichen Ressourcen, die Gott uns gegeben hat? Vers 14. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Jesus uns schenkt, beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens, bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet jederzeit im Geist. Gott hat uns Ressourcen gegeben, damit wir siegreich sein können in diesem geistigen Kampf, in dem wir stehen. Und das Problem von Judas war, dass er dem Teufel und den Versuchungen, diesen sündigen Impulsen, nicht widerstanden hat. Dass er sich nicht Gott unterworfen hat, sondern Judas hatte seine eigene Agenda, sein eigenes Ding gedreht. Also wir sehen hier menschliches Wirken, wir sehen teuflisches Wirken, aber wir sehen auch, dass Gott das alles irgendwie gebraucht, um seinen Plan zu vollbringen. Gott ist souverän. Gott kennt die Herzen. In Sacharja 11 hat er über 500 Jahre zuvor den genauen Preis prophezeit, um den Judas Jesus verkaufen wird, nämlich 30 Silberstücke, den Preis eines Sklaven. Also irgendwie hat Gott all das gebraucht, um seinen Plan zu vollbringen. Okay, lass uns jetzt Judas anschauen. Wie konnte es dazu kommen, dass Judas Jesus verraten hat? Judas, der drei Jahre lang mit Jesus unterwegs war, der seine Worte gehört hat, der Zeit mit ihm verbracht hat, der gedient hat mit ihm, der Wunder getan hat in seinem Namen. Wie konnte es dazu kommen, dass er Jesus verratet? Ich möchte sagen, dass es wahrscheinlich nicht plötzlich war, plötzlicher Einfall von ihm. Ich denke, es war ein Prozess, wie bei jedem Christen, der von Jesus abfällt oder der in irgendeine krasse Sünde reinfällt. Unser Leben als Christen ist nicht statisch. Entweder wir wachsen im Glauben, wir wachsen in unserer Beziehung mit dem Herrn oder wir entfernen uns von ihm. Und ich denke, es ist gut, mal unser Leben aus dem Gesichtspunkt zu betrachten. Nicht habe ich mal irgendwann ein Bekehrungsgebet gebetet, sondern wie sieht dein Leben, wie sieht deine Beziehung mit Gott jetzt aus? In welche Richtung entwickelt sich dein Leben? Mal sich zu fragen, bin ich am Wachsen oder bin ich am Abfallen? Ich glaube, das ist ein viel besseres Barometer, um unser geistliches Leben zu beurteilen, als eine punktuelle Betrachtungsweise. Habe ich irgendwann mal ein Gebet gesprochen? Nee, wie ist die Richtung meines Lebens? Bin ich am Wachsen oder bin ich irgendwie am Abdriften? Das zeigt mir viel genauer, wie ich unterwegs bin. Wie konnte Judas Jesus verraten? Ich bin auf 7 Punkte gekommen, die da wohl eine Rolle gespielt haben. Vielleicht seht ihr noch mehr in Gottes Wort. Ich bin ja der Papst. Aber das ist, was ich gesehen habe. Und ich denke, diese Punkte können uns eine Warnung sein. Wir können lernen von jedem Menschen. Jeder Mensch ist ein Vorbild, entweder ein gutes oder ein schlechtes. Judas ist offensichtlich ein schlechtes und sein Leben kann uns eine Warnung sein. Erste habe ich schon erwähnt, das ist geistlicher Kampf. Judas hat den geistlichen Kampf nicht gekämpft. Er hat sich nicht Gott genaht. Er ist Versuchungen nicht widerstanden. Das zweite ist, wir lesen hier, dass Judas aus der Zahl der 12 war. Das heißt, er wurde zu den 12 Jüngern gerechnet. Er war einer von den Jüngern. Er war ein Namensjünger, würden wir sagen, oder Namenschrist, wenn wir es auf heute umlegen wollen. Er war mit den Jüngern. Er war ein Kirchgänger. Er ist mit ihnen, mit Jesus herumgezogen. Er hat gedient mit ihnen. Er war religiös. Aber Judas war nicht wirklich bekehrt. Judas war nicht wirklich ein Nachfolger von Jesus in seinem Herzen. Und ich glaube, das Leben von Judas ist eine Warnung an alle Namenschristen. An Menschen, die in die Gemeinde laufen, die vielleicht sogar aktiv sind in der Gemeinde, vielleicht sozial aktiv sind, aber nie wirklich, wirklich ernst gemacht haben mit Jesus. Sich nie wirklich bekehrt haben. Vielleicht nie wirklich überführt waren, als sie das Evangelium gehört haben. Nie wirklich Buße getan haben. Nie wirklich gebrochen waren und überführt waren von ihrer Sünde. Menschen, die sagen, naja, ich bin ja kein schlechter Mensch, ich bin ja ein guter Mensch, ich habe niemanden umgebracht, ich gehe in die Kirche, ist ja alles in Ordnung mit mir. Selbstgerechte Menschen. Menschen, die vielleicht nie verstanden haben, wozu sie Jesus brauchen, aber irgendwie sind sie angesprochen von der christlichen Tradition, das war schon immer so, bin schon immer in die Kirche gelaufen, vielleicht mit den Eltern und es ist eine gute Lebensphilosophie und wir wollen sozial aktiv sein und ich schwimme halt irgendwie so mit. Aber Menschen, die nie die Herrschaftsfrage in ihrem Leben geklärt haben, die nie Jesus ans Steuer von ihrem Leben gelassen haben, die nie wirklich eine Lebensübergabe gemacht haben. Aber sie schwimmen mit den Christen, sie schwimmen mit der Gemeinde. Hey, und alle Geschwister denken, oh, der ist ein Christ. Als Jesus den Jüngern gesagt hat, beim letzten Abendmahl, einer von euch wird mich verraten, haben nicht alle auf Judas gezeigt und gedacht, naja, ist ja klar, wer das ist. War überhaupt nicht klar. War überhaupt nicht offensichtlich. Leute haben gesagt, oh, ich hoffe, ich bin's nicht. Keiner hat Judas verdächtigt. Vielleicht machst du dir sogar selber was vor. Aber wenn das du bist, dann ist die Bibelstelle heute Morgen für dich. Dann lass dir Judas eine Warnung sein. Und hör auf, irgendwie religiöse Spielchen zu spielen nur. Und bekehr dich wirklich zu Jesus. Calvary Chapel kann dich nicht retten. In die Kirche gehen kann dich nicht retten. Nur weil du in die Kirche läufst, das macht dich nicht so ein Christen. Genauso wenig, wie du zu einem Auto wirst, weil du in die Garage gehst. Es braucht eine persönliche Bekehrung. Eine persönliche Beziehung mit Jesus. Hast du eine persönliche Beziehung mit ihm? Kennst du ihn persönlich? Folgst du ihm persönlich nach mit deinem ganzen Herzen? Dritter Punkt hier ist, offensichtlich ist Judas Jesus aus falschen Motiven nachgefolgt. Ruhmsucht, Habsucht. Ja, das sind die drei Dinge, wodurch die meisten Leute zu Fall kommen, ist Geld, Sex und Macht. Ne? Judas hat die Wunder gesehen von Jesus und Mann, er hatte eine große Erwartung an den Messias, wie die Juden damals. Der Messias wird das Großreich Israel aufrichten, ein irdisches Reich. Wir werden alle unsere Feinde besiegen, wir werden alle anderen beherrschen, wir werden unglaubliche Macht haben und unglaublichen Reichtum haben und wir werden die Ersten sein und die Besten sein. Und das hat Judas angesprochen. Hey Mann, da will ich Teil davon sein. Judas ist Jesus nachgefolgt, weil er was davon haben wollte. Nicht um Jesu willen, sondern aus selbstsüchtigen Motiven eigentlich. Er hat gedacht, okay, da habe ich was davon. Hat er seine eigene selbstsüchtige Agenda. Und dann, als Jesus begonnen hat, vom Kreuz zu sprechen und solche Dinge zu sagen, wie mein Reich ist nicht von dieser Welt, vielleicht hat Judas sich gedacht, oh, oh, wir gehen alle unter. Mann, ich habe 3 Jahre meines Lebens verschwendet. 3 Jahre habe ich investiert in diesen Jesus, um reich zu werden und mächtig zu werden und berühmt zu werden und einer der Ersten mit ihm zu sein und jetzt geht alles im Bach runter? Aha, nicht mit mir. Hey, ich hol mir, was ich haben will. Mit dir, Jesus, oder ohne dir? Jesus, wenn du willst, kannst du sterben und ihr anderen 11 Idioten, wenn ihr mitrennen wollt, ihr mit ihm, aber ich nicht. Hey, ich werde eine Zukunft haben. Ich werde Wohlwollen haben mit denen, die an der Macht sind. Und wenn es nicht du bist, Jesus, dann stelle ich mich mit den anderen gut. Und er hat die Seiten gewechselt. Seht ihr, es ging Judas nicht um Jesus oder um Gott und um sein Reich, um seinen Willen zu tun, um ihn zu ehren. Es ging ihm um sich selbst, um seinen Vorteil. Eine Frage, die wir uns stellen können, warum bist du, warum bin ich heute Morgen hier? Warum folgen wir Jesus nach? Vierter Punkt, vielleicht war ein Aspekt davon auch Menschenfurcht. Judas war nicht gewillt zu sterben für Jesus oder Nachteile in Kauf zu nehmen, um ihm nachzufolgen. Als Judas zuerst Jesus nachgefolgt ist, dort in Galiläa, Jesus war sehr populär in Galiläa, die Menschenmassen sind ihm nachgefolgt. Es war sehr cool, ein Jünger von Jesus zu sein. Das war was. Aber dann, als Judas gemerkt hat, dass der Wind umschlägt, dass die jüdischen Leiter Jesus nicht angenommen haben, sondern dass sie im Gegenteil beratschlagt haben, Jesus umzubringen, und dass sie beschlossen haben, dass sie jeden, der Jesus als den Messias bekennt, aus der Synagoge ausschließen werden, als Judas gemerkt hat, dass Jesus nachfolgen nicht populär ist, dann hat er Jesus fallen gelassen. Menschenfurcht. Ich verstehe das Motiv. Leute, wir sind alle viel zu große Schisser. Viel zu viel Menschenfurcht. Hey, sind wir gewillt, uns auslachen zu lassen, weil wir Jesus nachfolgen? Sind wir gewillt, zu Jesus zu stehen, wenn es nicht populär ist, oder halt mal lieber mal den Mund. Ich kann es verstehen. Menschenfurcht, das war vielleicht ein Motiv. Fünfter Punkt ist, Judas war enttäuscht von Jesus. Wie gesagt, wie anderen Jünger hat auch Judas erwartet, dass Jesus ein super tolles Reich aufrichtet, ein irdisches Reich, dass er ihnen Ruhm und Macht und Reichtum bringt. Und dann, als Jesus über den Tod und über das Kreuz gesprochen hat, hat Judas begonnen, sich in seinem Herzen gegen Jesus zu stellen. Hey Jesus, wenn du meine Erwartungen nicht erfüllst, dann werde ich dir nicht nachfolgen. Judas hatte die Herrschaftsfrage in seinem Leben nicht geklärt. Und ich weiß nicht, wie viele Christen sich von Gott abwenden, weil er ihre Erwartungen nicht erfüllt. Ich kriege nicht die Frau, die ich mir erhofft habe. Oder ich bin nicht so reich oder so erfolgreich. Oder Jesus heilt mich nicht, wie ich mir es erwartet habe. Und unglücklicherweise predigen viele ein falsches Evangelium. Hey, komm zu Jesus und du wirst reich sein und erfolgreich und immer gesund sein. Komm zu Jesus und er wird dich glücklich machen. Jesus wird dein Leben besser machen. Kein Wort vom Kreuz, kein Wort von Nachfolge. Hey, beanspruch im Glauben, was du haben willst und Gott muss es dir geben. Menschen wollen einen Selbstbedienungsladen, Jesus. Aber das ist nicht, wie der Hase läuft. Jesus nachfolgen heißt, dein Leben aufzugeben. Deine Selbstverwirklichung aufzugeben. Und stattdessen zu sagen, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe durch mein Leben. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. So durch mein Leben. Es geht nicht darum, dass Jesus unseren Willen tut, sondern es geht darum, dass wir seinen Willen tun. Hey, Jesus ist der Herr in dieser Beziehung und nicht wir. Wir sind die Diener, nicht umgekehrt. Und Jesus hat nebenbei gesagt, wenn wir sein Joch auf uns nehmen, das heißt, seine Herrschaft über uns respektieren, dann werden wir Ruhe finden für unsere Seelen. Nicht, wenn wir Gott spielen, sondern wenn wir ihn Herr sein lassen. Da liegt Ruhe und Frieden drin. Aber wir alle kommen mit unseren Erwartungen zu Jesus, oder? Und jeder einzelne von uns wird enttäuscht werden. Garantiert. Garantiert. Unsere Pläne sind nicht immer das Richtige und auch nicht immer das Beste für uns. Und Gott will das Beste. Und er wird dich enttäuschen, deine Erwartungen. 100%. Hey, ich habe nicht geplant, erst mit 39 zu heiraten. Das war nicht mein Plan. Jennifers Schwester hat nicht geplant, mit 42 ihren Mann zu verlieren. Frage ist, was tust du, wenn Gott deine Erwartungen enttäuscht? Das ist übrigens ein weiteres geistliches Barometer, wie es geistlich mit dir steht. Was wirst du tun? Wirst du dich von Gott abwenden? Wirst du Gott anklagen? Oder wirst du wie Jesus sagen, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst? Und wirst du ihm weiter dienen und weiter nachfolgen, egal was? Was tust du, wenn du Gott nicht verstehst? Wenn du Gottes Wirken nicht verstehst, wenn du nicht verstehst, warum Gott gewisse Dinge zulässt in deinem Leben und das wird passieren. Was wirst du tun? Wirst du aufs Kreuz schauen und sagen, ja, ich weiß, dass Gott mich liebt, dass er das Beste für mich will. Das hat er mir am Kreuz bewiesen, ohne Zweifel und ich werde ihm weiter vertrauen. Oder wirst du dich von ihm abwenden? Philipperbrief Kapitel 4 heißt es, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand oder alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Gerade dann in den Situationen, die wir nicht verstehen, wo wir Gott nicht verstehen. Gott, warum? Das ist eine Frage, die ich in den letzten Wochen oft gehört habe. Warum? Wieso? Wie kann Gott es zulassen? Ich habe nicht die Antwort drauf. Nicht die letztendliche zumindest. Ich denke, wir haben ein paar Ideen manchmal. Aber Gott beantwortet selten die Warum-Frage. Frage ist, was wirst du tun, wenn du diese Frage nicht beantwortet bekommst? Wirst du zu Gott laufen? Ihm dein Herz ausschütten? Dann wird dich der Friede Gottes bewahren, der unser Verstehen übersteigt. Selbst wenn wir unsere Umstände nicht verstehen. Und das ist unsere Hoffnung. Nicht, dass wir alles verstehen, sondern dass er bei uns ist in unserer schweren Zeit. Und man, den Unterschied habe ich wirklich gesehen. Es ist ein Unterschied, ob ein Christ trauert oder wie ein Nicht-Christ trauert. Hausruhe, Unterschied. Sechster Punkt. Eifersucht und Neid. Vielleicht hat das eine Rolle gespielt. Wir wissen ganz sicher, dass das den Ausschlag gegeben hat für die jüdischen Leiter. Die waren eifersüchtig auf Jesus, der hat ihnen die Show gestohlen. Vielleicht war das auch ein Ding für den Judas. Judas wollte nicht nur einer von den Zwölfen sein. Und er wollte nicht immer der Letzte sein auf der Liste der Apostel. Das heißt, und Judas Iskariot, der ihn auch verraten hat. Vielleicht hat er sich gedacht, warum immer Petrus, Jakobus und Johannes? Warum immer die? Warum dürfen die mit auf den Berg der Verklärung und nicht ich? Immer Petrus, Jakobus und Johannes. Hey Leute, passt auf, wenn ihr Eifersucht oder Neid in eurem Herzen entdeckt. Wir müssen da aufpassen. Nähert diese Gedanken nicht, wenn die kommen. Sondern wir müssen richtig damit umgehen. Als Sünde bekennen, sagen, hey, stopp, das muss raus. Weil diese Dinge werden uns zerstören, wenn wir dann nicht Einhalt gebeten. Und als siebten Punkt, das ist auch was wir sicher wissen, dass das ein Thema war in Judas Leben, ist Geldliebe und Habsucht. Für Geld war Judas bereit, Kompromisse einzugehen und Gott ungehorsam zu sein. Judas hat erwartet, dass Jesus ihn reich macht. Und als er gemerkt hat, dass Jesus nicht auf Geld und Prunk aus ist, sondern dass er obdachlos ist und die Armut gewählt hat und dass er sich mit einem geistlichen Reich statt einem irdischen Reich zufrieden gegeben hat, hat Judas sich gedacht, oh, ich habe mal gedacht, das Unternehmen würde erfolgreicher sein und mehr Profit abwerfen. Und er hat seine Strategie geändert. Er hat die Dinge in seine eigene Hand genommen. Ihr wisst, Judas hatte die Kasse und Judas hat geklaut. Als Maria Jesus gesalbt hat mit diesem kostbaren Salböl, dieser wunderbare Akt der Anbetung, da war Judas nicht einverstanden mit dieser Verschwendung. Johannes lesen wir davon. Da sagt Judas, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Und dann lesen wir das Kommentar von Johannes. Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Und am Ende, als er gemerkt hat, dass er mit Jesus kein Geld machen kann, hat er Jesus zu Geld gemacht. Hat Jesus verkauft. 1. Timotheusbrief lesen wir, eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Das Problem ist nicht Geld an sich oder Reichtum an sich. Das kann ein Segen sein, das kann wunderbar sein, aber es ist ein Problem, wenn das unser Herz einnimmt. Geld, Liebe, das ist das Problem. Habsucht, Materialismus, das ist Götzendienst. Und gerade in unserer reichen Gesellschaft kann es eine große Konkurrenz zu Gott werden. Wir leben in einer materialistischen Kultur. Und ich glaube, wir sind alle in Gefahr, eingenommen zu werden, ein Stück weit von diesem irdischen, materiellen Reichtum, Geld. Großes Übel unserer Zeit. Bringt viele zu Fall. Schaut euch um. Zerstört viele Familien. Zerstört viele Ehen. Und zieht viele von Gott weg. Und das betrifft nicht nur unbedingt reiche Menschen. Auch arme Menschen können sehr habsüchtig sein und materialistisch sein. Können dafür leben, reich zu werden. Selbst wenn sie es vielleicht nie werden. Aber können genauso eingenommen sein von Geldliebe. Und wie gesagt, es geht nicht um das Geld. Es ist kein finanzielles Problem, es ist ein Herzensproblem. Ich kenne sehr reiche Leute, die wunderbar mit dem Geld umgehen, viel Gutes tun damit. Wir sind dazu geschaffen, Gott zu lieben mit allem, was wir sind, und unseren Nächsten wie uns selbst. Nicht Geld zu lieben. Aber Judas liebte Geld mehr als Jesus und er war gewillt, ihn zu verkaufen. Für 30 Silberstücke, Preis eines Sklaven, so wenig war Jesus ihm wert, so billig war er in seinen Augen. Und Jesus hat uns vor Habsucht gewarnt. In Matthäus 6 hat er gesagt, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird den einen hassen und den anderen lieben, oder wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Du kannst entweder für Gott leben oder für materielle Dinge. Du kannst entweder ein Nachfolger Jesu sein oder ein Materialist sein. Geht nicht beides. Unser Herz ist nicht groß genug, zwei Götzen oder zwei Götter anzubeten. Du musst dich entscheiden. Und kein Materialist, der Geld liebt, wird ein echter Nachfolger, ein echter Jünger Jesu sein. Ist ganz klar, wenn dir Geld wichtiger ist als Jesus und das, was er uns sagt in seinem Wort, dann wirst du gewillt sein, Kompromisse einzugehen. Vielleicht Steuern zu hinterziehen, vielleicht zu lügen, zu stehlen, zu betrügen. Hey, was immer nötig ist, um deinen Götzen zu vermehren, dein Geld zu vermehren, für das du lebst. Betest eigentlich den Mammon an und nicht Gott. Woran kannst du erkennen, dass du habsüchtig bist? Na, erstens, wenn du gewillt bist, Kompromisse mit Gottes Wort einzugehen, um irgendeinen materiellen oder finanziellen Vorteil zu erzielen. Und dann zweitens, Unzufriedenheit mit dem, was du hast. Undankbarkeit für das, was du hast. Das ist so ein Fluch. Materialismus und Habsucht und Geldliebe ist ein Fluch. Sache ist, Menschen, die Geld lieben, Materialisten, sind nie zufrieden. Nie. Die wollen immer mehr. Ich glaube, Rockefeller wurde mal gefragt, wann ist es genug? Wie viel brauchst du, um glücklich zu sein? Und er hat gesagt, immer ein bisschen mehr. Habsüchtige Menschen sind unfreie Menschen, sind versklavte, gefangene Menschen. Der Punkt ist, dass materielle Dinge, Geld, auch irdische Beziehungen uns nie langfristig werden befriedigen können. Wird nicht passieren. Wir Menschen sind geschaffen für eine Beziehung mit Gott. Dass er die Nummer eins ist in unserem Leben. Wir haben ein Loch in unserem Herzen, das nur Gott füllen kann. Er ist sozusagen der Schlüssel, der in unser Loch reinpasst. Und wir werden dieses Loch nie mit irgendwas Irdischem füllen können, das es befriedigt. Meine, Menschen probieren das. Durch Materialismus oder Beziehungen und Sex und Ruhm und Erfolg und irgendwelche Ziele zu erreichen. Aber all diese Dinge können uns vielleicht ganz kurz mal einen Kick geben und dann kriegt wir diese Unzufriedenheit in unser Herz rein. Psalmist sagt, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Jesus ist der Schlüssel zur Zufriedenheit. Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Also alles Irdische, was wir an Jesu Stelle setzen, wird uns nie befriedigen. Das ist das Tragische in unserer Gesellschaft, oder? Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir uns fast alles leisten können. Und doch sind die Leute so unzufrieden. Hört euch um. Wir jammern alle auf sehr hohem Niveau hier in Deutschland. Es geht uns so gut und die Leute sind so unzufrieden. Das ist die Wahrheit. Du wirst nie genießen können, was du an Jesu Stelle setzt. Nie. Was dir wichtiger ist als er. Schaut Judas an. Judas hat das Geld bekommen, was er sich erhofft hat. Was hat er getan? Er hat sich aufgehängt. Sein Verrat, seine Kompromisse, sein Geld haben ihm nicht das gebracht, was er sich erhofft hat. Hat ihm nur Schuldgefühle gebracht, aber nicht Zufriedenheit. Geldliebe, Materialismus, alles, was wir an Gottes Stelle setzen in unserem Leben, was uns wichtiger ist als er, das wird uns zerstören. Geld ist ein toller Diener, aber ist ein grausamer Meister. Geldliebe wird unser Zeugnis zerstören, Familien zerstören, Ehen zerstören, unser Leben zerstören. Ihr braucht euch nur umschauen. Und wir müssen in unserem Herzen mit diesen Tendenzen umgehen, bevor es zu spät ist, bevor die uns fertig machen. Im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 5 heißt es, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, das heißt diese irdischen sündigen Impulse, Unzucht, Sex außerhalb der Ehe, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Gott sagt uns, Habsucht, Geldliebe ist Götzendienst. Ist auf derselben Ebene wie Unzucht und Ehebruch. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir sehen das oft nicht ganz so klar. Ich glaube, Habsucht ist so eine dieser Sünden, die wir gern verniedlichen. Ein bisschen. Aber Gott sagt, diese Habsucht, die Geldliebe in uns, wenn die da ist, die muss sterben, die muss getötet werden. Wie tun wir das? Ja, so wie wir mit jeder anderen Sünde auch umgehen. Das erste ist, wir müssen Buße tun. Wir müssen es als Sünde bekennen, beim Namen nennen und sagen, das ist falsch, das ist Sünde, das muss raus aus meinem Leben. Das zweite ist, dass wir unser Leben neu auf Gott ausrichten und ihm neu unterwerfen. Sie sagen, Gott, ich will dir folgen, ich will deinen Willen tun, egal was es kostet. Und wenn es mich 100.000 Euro kostet, diese 10 Euro, die ich korrekt ausfülle in der Steuererklärung. Egal was, ist mir wichtiger, Jesus, was du denkst, ist mir wichtiger, dir nachzufolgen, als irgendein Geld der Welt. Wir müssen unseren Sinn erneuern durch Gottes Wort, dass wir uns als Verwalter sehen von unserem Besitz, nicht als Besitzer, nicht als Eigentümer. Wir müssen unsere Finanzen ihm unterwerfen. Und dann der dritte Punkt ist, wir müssen unser Leben praktisch neu ausrichten. Zum Beispiel, dass wir uns Zeit nehmen für stille Zeit. Unsere Familie, das, was wir vernachlässigt haben, weil wir immer mehr haben wollten. Praktische Gehorsamschritte. Da, wo du ungehorsam warst, musst du das ändern und das Falsche durch das Richtige und das Gute ersetzen. Zum Beispiel, dass du deine Steuererklärung richtig ausfüllst und dass du anfängst zu geben, statt immer nur anzuhäufen. Im Epheser 4 heißt es ganz praktisch, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Also du ersetzt die Habsucht, das Nehmen, das Stehlen durch Geben. Und Geben ist ein sehr praktischer Weg, um frei zu werden von Habsucht und Geldsucht. Ein sehr praktischer Weg, um unser Herz auf Jesus auszurichten und auf sein Reich. Weil jedes Mal, wenn ich gebe, jedes Mal, wenn ich ins Reich Gottes investiere, dann gebe ich ein Stück von meiner Selbstsucht und von meiner Habsucht mit weg. Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Wenn du in Aktien investierst, wirst du sehr interessiert sein, wie der Aktienkurs steht, deiner Aktie. Wenn du viel in ein neues Auto investierst, wirst du dein Auto polieren und wirst sehr damit beschäftigt sein. Wird dein Herz dort sein? Genauso, wenn du ins Reich Gottes investierst, wird dein Herz dort sein. Wenn du in deine Ehe investierst, wird dein Herz bei deiner Frau, bei deinem Mann sein. Wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Übrigens, ist auch ein Zeichen, dass du habsüchtig bist, wenn du jemand bist, der nicht gibt. Und dann als Viertes dürfen wir Gott um seine Hilfe bitten und um seine Kraft und dürfen seinen Verheißungen vertrauen. Galater 5 heißt es, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Jesus hat gesagt in Matthäus 6, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, was ihr braucht, es wird euch hinzugefügt werden. Also das soll unsere Priorität, das soll unsere Ausrichtung sein, dass unser Leben von Gott beherrscht wird und sein Reich, seine Gerechtigkeit, seinen Willen zu tun. Und da haben wir eine Verheißung von Gott, dass er uns versorgen wird. Dürfen wir in Anspruch nehmen. Hebräer 13 heißt es, euer Wandel, euer Lebensstil sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Also sei zufrieden mit dem, was du hast. Und sei frei zu geben von dem, was du hast. Und vertraue auf Gott. Leute, lasst uns lernen von diesem schlechten Vorbild des Judas. Ich bete, dass der Herr unsere Herzen erforscht. Und das ist eine sehr persönliche Sache. Dass Gott unsere Herzen erforscht. Ob da irgendwelche solche Tendenzen da sind, die wir in Judas Leben gesehen haben. Wir müssen umgehen mit diesen Dingen. Wir müssen umgehen mit diesen götzendienerischen Tendenzen in unserem Herzen, bevor die uns zu Judasen machen. Und wir müssen an Anfängen wehren. Judas ist nicht über Nacht zum Verräter geworden. David ist nicht über Nacht zum Ehebrecher geworden. Nee, da ist erst diese Lust, diese schlechten Gedanken, diese sündigen Impulse in dir, falsche Prioritäten in deinem Herzen und dann lässt du das laufen. Und dann irgendwo gibt es kleine Anfänge. David hat sich viele Frauen genommen. Judas hat begonnen zu klauen, ein bisschen Geld zu hinterziehen aus der Gemeinschaftskasse der Jünger. Und je früher wir anfangen, diese Dinge zu bekämpfen, diesen Tendenzen Einhalt zu gebieten, zu widerstehen, damit zu Jesus zu kommen, es zu bekennen als Sünde, vielleicht zu einem Bruder oder einer Schwester zu gehen und verantwortlich zu sein, zu sagen, hey, ich kämpfe gerade damit, ich bringe es ans Licht, halte mich verantwortlich, damit ich nicht weiter in die falsche Richtung gehe. Je früher wir Einhalt gebieten, desto einfacher ist es, diese Dinge zu besiegen und zu widerstehen. Aber wenn du ein Monster fütterst, dann wird es immer größer und irgendwann wird es sich auffressen. Römerbrief 13 sagt uns Paulus, zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, für die sündigen Begierden, das Begierden wach werden. Und vor allem müssen wir natürlich auf Jesus ausgerichtet leben. Psalm 37 heißt es, habe deine Lust am Herrn. Das soll unsere Lust sein. Wir müssen unsere Prioritäten klar haben. Diese Grundsatzentscheidungen in unserem Leben. Ja, Jesus, du bist die Nummer eins. Du bist mein Herr, ich liebe dich, du bist mein Alles. Wie viel ist Jesus dir wert? Hast du einen Preis? Gibt es einen Preis, für den du Jesus verraten würdest? Für den du Kompromisse eingehen würdest? Kann vieles sein, vielleicht eine Karriere. Hey Mann, wenn ich den Job kriegen könnte, ich hätte zwar keine Zeit mehr für stille Zeit und für Gottesdienst, für Familie, für Jesus, hey, aber das, wenn ich den Job kriegen könnte, hey, das ist mal wichtiger. Dann stelle ich alles andere hinten an. Ist es Geld? Mann, wenn ich Millionär sein könnte, dafür würde ich sogar mein Christsein aufgeben. Dafür würde ich Kompromisse eingehen. Vielleicht ein Mann oder eine Frau. Hey, wegen meinem Traummann, wegen meiner Traumfrau, wegen Sex, hey, würde ich Jesus verlassen. Da würde ich mein Christsein hinten anstellen, meine Nachfolge von Jesus. Wenn ich nur das haben könnte. Boah, meine Traumfrau. Viele fallen von Jesus weg, wegen einer falschen Beziehung. Für andere ist es vielleicht Ruhm. Mann, wenn ich den Plattenvertrag kriegen könnte, da würde ich meine Texte ein bisschen ändern, nicht mehr so viel über Jesus singen und vielleicht sogar ein paar perverse Lieder singen. Mann, wenn ich das nur haben könnte. Gott kann es dir und mir persönlich machen, was es für uns persönlich bedeutet. Aber pass auf, wenn du einen Preis hast in deinem Leben. Weil dann wird Satan eines Tages kommen und diesen Preis auf den Tisch legen. Hey, er ist bereit, jeden Preis zu bezahlen, wenn er dich nur von Jesus wegbringen kann. Das hat er hier in Judas seinem Leben durch die jüdischen Leiter getan. Und das wird er auch bei dir und bei mir tun. Also Leute, lasst uns klare Prioritäten setzen in unserem Leben. Und lasst uns jetzt zum Abschluss im Abendmahl den Preis betrachten, den Jesus für uns bezahlt hat. Lass uns betrachten, wie viel wir ihm wert waren und wie weit er gegangen ist, um uns zu erlösen. Er hat den höchsten Preis für dich bezahlt, der je für irgendwas bezahlt wurde in diesem Universum. Und ich bete darum, dass es unsere Herzen berührt, wenn wir seine Liebe für uns sehen und dass das uns gefangen nimmt und einnimmt und unser Herz gewinnt und nicht irgendwelche anderen Dinge in unserem Leben. Amen. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir für deine große Liebe und ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für die Vorbilder, die du uns schenkst, auch die schlechten. Und ich bitte dich, Gott, dass wir lernen vom Leben Judas. Und Gott, ich möchte beten, wie David, erforsche mein Herz und sieh, ob da irgendein gottloser Weg in mir ist. Forsche unsere Herzen, Herr, ob da Habsucht oder Eifersucht oder Neid oder Selbstsucht, irgendwelche Dinge da sind, Impulse, Dinge, die uns wichtiger sind als du. Zeig uns, Vater, wenn es irgendwo Bereiche gibt, wo wir vielleicht schon Kompromisse eingegangen sind. Dinge vor dich und deinen Willen gesetzt haben. Und Jesus, ich danke dir so sehr, dass du immer mit offenen Armen wartest, dass wir umkehren. Und ich danke dir, dass wir unsere Sünden bekennen dürfen und dass wir Vergebung in Anspruch nehmen dürfen, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du bezahlt hast dafür. Und Herr, ich bete, wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dass du unsere Herzen berührst, wenn wir das jetzt bildlich betrachten, dass du dich hast brechen lassen für uns, Herr. Dass du dein Leben für uns ausgegossen hast, damit wir ewiges Leben haben können. Wir den Preis betrachten, den du für uns bezahlt hast. Jesus, ich bitte dich, dass es unsere Herzen berührt. Herrsche du über uns, Herr. Nimm unsere Herzen ein. Darum möchte ich dich bitten, Herr, wasch unsere Gewissen rein. Stärke unseren Glauben, wenn wir jetzt zu dir kommen. Darum bitte ich dich. In Jesu Namen. Amen. Amen.